Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Am 20. September sind Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus. Ich spreche aktuell mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern, die Berlin in den kommenden Jahren gestalten möchten. Politik ändern, Berlin bleiben. Dieser Slogan ziert das Wahlprogramm der Berliner Grünen. Was genau soll sich ändern? Welche Pläne haben die Grünen für die Stadt? Und mit wem möchten sie diese eigentlich umsetzen? Darüber spreche ich heute mit der Berliner Co-Vorsitzenden der Grünen. Nina Stahr ist bei mir. Frau Stahr, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
Frau Stahr, Sie führen die Berliner Grünen mit einer kleinen Unterbrechung jetzt seit 2016 als Landesvorsitzende. Zunächst gemeinsam mit Werner Graf, aktuell gemeinsam mit Philemon Giermey. Und Werner Graf tritt dieses Jahr als Bürgermeisterkandidat für die Grünen bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus an. An seiner Seite als Spitzenfrau steht die Spitzenkandidatin der letzten beiden Wahlen, Bettina Jarasch. Wie genau definieren Sie hinter diesem Spitzenduo Ihre Rolle im Wahlkampf?
Ich glaube, als Landesvorsitzende kann man unterschiedliche Rollen haben, aber für uns ist das so bei den Grünen. Wir haben ja in Berlin auch die Trennung von Amt und Mandat. Ne? Das bedeutet, mein Co-Vorsitzender Philemon Giermey und ich sind beide derzeit nicht im Bundestag oder im Abgeordnetenhaus, sondern haben wirklich den Fokus, die Partei zu organisieren zum einen, aber natürlich auch inhaltlich zu positionieren. Aber wenn man sich ehrlich macht, in einem Wahlkampf geht es dann natürlich darum, die Partei zu organisieren, denn wir haben unheimlich viele Aktive, die gerade dort draußen Wahlkampf machen für die grüne Sache, für Klimaschutz, für eine Verkehrswende und die dann zu organisieren, zu versorgen mit Material und so weiter, das ist natürlich total viel. Und gleichzeitig ist das eine Phase. Als Landesvorsitzende werden wir dann natürlich nach der Wahl, gehen wir zumindest jetzt momentan von aus, in Koalitionsverhandlungen die Stimme der Partei ein Stück weit sein, neben unserem Spitzenkandidaten natürlich. Insofern haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, in Berlin auch als Team zu führen, die unterschiedlichen Perspektiven der Partei einzubringen. Und das ist ein Stück weit die Aufgabe einer Landesvorsitzenden, eben auch die Partei und die Basis im Blick zu haben und die Stimme der Basis auch ein Stück weit zu sein.
Die Wahlen sind am 20. September, das heißt, wir sind jetzt gerade schon mittendrin in der heißen Phase des Wahlkampfs. Wie zufrieden sind Sie denn bisher damit, wie der Wahlkampf läuft, und haben Sie den Eindruck, dass Sie zu den Leuten durchdringen mit Ihren Botschaften?
Also ich habe das ja eben schon gesagt, wir haben unheimlich viele Aktive draußen auf den Straßen, die Haustürwahlkampf machen, die Frühverteilungen, die stehen teilweise ab 6, 6.30 Uhr an den S-Bahnhöfen und verteilen unsere Flyer. Das ist wirklich bemerkenswert, weil das die Leute ja ehrenamtlich machen. Ne? Und Demokratie würde gar nicht funktionieren ohne all die ehrenamtlichen Parteimitglieder oder auch teilweise nicht mal Parteimitglieder, sondern Menschen, die das einfach machen, weil sie an die Sache glauben. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und das läuft tatsächlich, obwohl wir ja nun wirklich so einen Wahlmarathon hatten, gerade in Berlin. Ne? Wir hatten diese Wiederholungswahl, dann hatten wir vorgezogene Neuwahlen beim Bundestag und irgendwie sind die Leute alle so gar nicht aus dem Wahlkämpfen mal wieder rausgekommen und stehen jetzt trotzdem wieder da draußen und machen wirklich einen großartigen Job. Das läuft sehr gut und ich habe auch den Eindruck, dass an den Ständen die Leute sehr, sehr positiv auf uns reagieren. Also ich bin ja als Landesvorsitzende tatsächlich in der ganzen Stadt unterwegs, in grünen Hochburgen, genauso wie in Gebieten, wo wir noch ein bisschen mehr Potenzial haben. Und überall treffen wir auf Leute, die sagen, sie sind froh, dass wir da sind. Sie sind froh, dass wir diejenigen weiterhin sind, die das Thema Klimaschutz hochhalten, die das Thema Verkehrswende hochhalten. Weil das sind Themen, die für diese Stadt so, so relevant sind, aber in der aktuellen Debatte gar nicht so stark vorkommen, obwohl wir diesen Hitzesommer erlebt haben. Und da setzen wir uns natürlich dafür ein, dass diese Themen auch wieder mit Priorität auf die politische Agenda kommen.
Dann gehen wir doch mal in die einzelnen Themen rein. Ich glaube, für viele Menschen in Berlin ist der Themenblock Mieten und Wohnen aktuell die drängendste politische Frage. Was sind denn die grünen Rezepte gegen steigende Mieten auf der einen Seite, aber natürlich auch dann der damit verknüpfte Wohnungsmangel auf der anderen Seite?
Ich glaube, es braucht dafür einen ganzen Strauß an Maßnahmen. Wir haben da auch Ideen bereits vorgelegt, beispielsweise unser bezahlbare Mietengesetz, was sagt, es reicht eben nicht, dass wir schauen, dass Vermieterinnen und Vermieter einen Teil ihrer Wohnung günstig vermieten. Da wollen wir auch den Anteil erhöhen. Wir wollen die Vermieterinnen und Vermieter da wirklich in die Pflicht nehmen. Sondern man muss dann eben auch nachhalten. Man muss dafür sorgen, dass Vermieterinnen und Vermieter ihrer Pflicht für Instandhaltung beispielsweise nachkommen. Und da haben wir eben wirklich einen Maßnahmenkatalog dann auch aufgezeichnet, welche Konsequenzen das dann eben auch haben soll, wenn das nicht getan wird. Ich glaube aber, und das ist mir ganz wichtig, es reicht eben tatsächlich nicht, nur auf diese erste Miete zu gucken. Wir haben gerade gesehen, die Nebenkosten steigen dreimal so schnell wie die Kaltmiete. Wir haben im April gab es eine Statistik, dass Menschen durchschnittlich 900 Euro Nebenkosten nachgezahlt haben. Das heißt, wenn wir auf die Wohnkosten schauen, müssen wir ganz dringend auch auf beispielsweise Energiekosten schauen. Da haben wir als Grüne gesagt, wir wollen einen Energiebonus einführen für Menschen mit einem geringeren Einkommen. Beziehungsweise, also wenn man schaut, da geht es um den um die Berechtigung für WBS 220, wer die hat, und das sind ungefähr die Hälfte der Haushalte in Berlin. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst. Und dazu sagen, die kriegen ein Grundkontingent an Strom erstmal vergünstigt. Weil gerade Menschen mit wenig Einkommen da eben stark entlastet werden können. Das sind auch nicht die, die krassen CO2-Emissionen produzieren, weil die gar nicht den hohen Energieverbrauch haben. Und das würde pro Haushalt 200 bis 320 Euro Einsparung bedeuten. Und das sind so Dinge, wo wir eben auch gezielt draufgehen. Denn ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wohne am Stadtrand und bei mir in der Nachbarschaft, da hat jeder Zweite längst die Wärmepumpe im Garten stehen. Aber die Mieterinnen und Mieter, die haben keinen Einfluss darauf, ob ihr Vermieter auf erneuerbare Energien setzt oder nicht. Und die zahlen die Zeche dafür, dass das jahrelang auch von der Bundesregierung verschlafen wurde. Und deswegen gucken wir eben auch gezielt darauf und sagen, es braucht Regulierung bei der Kaltmiete, es braucht aber dringend auch Regulierung und Steuerung Richtung erneuerbare Energien bei den Wohnnebenkosten.
Okay, das heißt, Sie sehen bei den Nebenkosten eigentlich noch ein größeres Potenzial für Entlastung zu sorgen als bei den Mieten. Jetzt ist natürlich
bei beidem, würde ich sagen.
Jetzt ist natürlich eines der dominanten Themen in diesem Wahlkampf die Frage der Enteignung von großen Wohnungskonzernen. Die Grünen haben etwas länger gebraucht, sich da zu einer Positionierung durchzuringen, aber inzwischen spricht sich ihr Bürgermeisterkandidat Werner Graf doch dafür aus, an die Umsetzung des Volksentscheides zu gehen. Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben für die Grünen, sich so zu positionieren auf Seiten des Volksentscheides?
Also ob wir lange gebraucht haben, das kann ich so ehrlicherweise gar nicht nachvollziehen, weil wir haben das ja auch schon vor dem Volksentscheid bei uns in der Partei debattiert und ja, kontrovers diskutiert. Das ist aber auch eine Stärke unserer Partei, dass wir nicht die einfachen Antworten geben, dass wir Dinge wirklich bis zum Schluss ausdiskutieren. Und haben damals tatsächlich, hat die Mehrheit der Partei gesagt, wir wollen uns für diesen Volksentscheid aussprechen. Und jetzt ist das natürlich so, dass wenn 60% der Berlinerinnen und Berliner da Position bezogen haben, dann fühlen wir uns als Partei natürlich an die Entscheidung der Berlinerinnen und Berliner gebunden. Und gleichzeitig sage ich Ihnen, das alleine wird aber eben nicht ausreichen. Und das ist halt auch das, was mir ehrlich gesagt Sorge macht, dass Menschen das Gefühl haben, wenn das jetzt kommt, dann ist das Problem gelöst. Und ich finde, man darf da nicht das Blaue vom Himmel runter versprechen. Das kann ein Baustein sein. Aber wie ich das eben schon gesagt habe, wir brauchen einen Maßnahmenkatalog, weil die große Vielzahl der Menschen in Berlin wohnt ja gar nicht bei Vonovia jetzt beispielsweise. Ja, das betrifft viele, aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die das nicht betrifft. Und wenn ich in einer Wohnung wohne, wo im Keller die Ratten sind oder wo die Heizung nicht instand gesetzt wird, dann braucht der Staat Maßnahmen, um da einzugreifen, egal ob der Vermieter Vonovia ist oder ein privater Kleinstvermieter, der nur 3, 4 oder 5 Wohnungen besitzt. Die Vermieterinnen und Vermieter sind in der Pflicht, sich um die Wohnungen zu kümmern, Eigentum verpflichtet, und das gilt für alle Vermieterinnen.
Jetzt ist das Argument, was Sie ja auch gerade so ein bisschen gebracht haben, dass im Endeffekt Enteignung ja gar nicht allen hilft, dafür aber sehr teuer wäre, also den Berliner Senat sehr viel kosten würden. Und die Frage ist ja auch, hat die Stadt das Geld denn überhaupt, und fehlt genau dieses Geld dann eben nicht für Schulen, für eine Verkehrswende, für viele andere Sachen, wo es dringend benötigt würde?
Also ich glaube, man muss sich dann genau anschauen, wie man das umsetzt, wenn enteignet wird. Das ist, glaube ich, auch ein Missverständnis teilweise in der Vergangenheit gewesen, dass Menschen denken, Enteignung bedeutet, die kriegen das einfach weggenommen und das haben sie richtig gesagt, das ist nicht so, sondern das kostet uns Geld. Aber natürlich kann man da dann auch über eine Kreditfinanzierung schauen, wie erwirbt man das, und auf der anderen Seite kommen ja dann auch wieder Mieten und so weiter rein. Aber natürlich gehört das zur Wahrheit dazu. Das wird nicht auf einen Schlag das Problem lösen und das wird auch nicht einfach von heute auf morgen so umsetzbar sein, sondern wir müssen da als Staat auch schauen, wie würde man das auf die Spur bringen und auf die Schiene setzen. Und deswegen ist das für mich eben auch so wichtig zu sagen, ja, wir fühlen uns an den Volksentscheid gebunden, aber wir müssen parallel andere Maßnahmen auch ergreifen. Und das bedeutet eben beispielsweise unser bezahlbare Mietengesetz, was man sehr schnell einführen könnte, eben auch umzusetzen, um da dann eben auch andere Maßnahmen zu haben, damit die Menschen bezahlbaren und guten Wohnraum haben.
Man könnte ja auch sagen, wenn es offensichtlich Wohnraummangel gibt, dann weitet man einfach das Angebot aus. Und das heißt natürlich, Berlin muss mehr bauen. Wie viele neue Wohnungen pro Jahr bräuchte Berlin denn Ihrer Schätzung nach, um wirklich einen spürbaren Unterschied zu machen?
Ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, wie viele neue Wohnungen bräuchte Berlin. Ne? Es gibt da ja Statistiken, wo es dann um, weiß ich nicht, der Senat wollte, glaube ich, Gott, ich bin immer schlecht im Zahlenmerken, aber ich glaube 20.000 Wohnungen pro Jahr bauen oder was, ne? Und die Zielzahl wird dann auch wieder nicht erreicht und so. Ich glaube, das allein ist es nicht, sondern man braucht beispielsweise auch eine stärkere personelle Ausstattung in den Ämtern, um beispielsweise das Zweckentfremdungsverbot wirklich durchzusetzen. Wenn Sie mal durch die Stadt gehen und schauen, wie viele Wohnungen werden illegal als Ferienwohnungen vermietet? Wie viele Wohnungen stehen leer oder werden absichtlich leergezogen, um luxussaniert zu werden, aber stehen davor erstmal ewig leer? Ja, also dieser ganze Leerstand, den wir haben und so, das sind alles Dinge, die man auch angehen muss. Deswegen, ja, wir müssen bauen. Ich möchte das überhaupt nicht in Abrede stellen. Und zwar dringend, schneller, gar keine Frage. Aber gleichzeitig muss auch da eben angeschaut werden, wo gibt es überall Hebel. Unsere BVV in Mitte beispielsweise hat eine Studie gemacht, was wäre eigentlich möglich, wenn wir Dachgeschosswohnungen ausbauen. Also nicht die Dachgeschosse, die da sind, sondern wirklich nochmal was draufsetzen. Und ich glaube, auch da wieder, lassen Sie mich nicht lügen bei den Zahlen, aber ich glaube, es waren 50.000 Wohnungen in Berlin-Mitte allein, was da möglich wäre. Und das ist alles, ohne eine einzige Fläche neu zu versiegeln. Wenn Sie dann schauen, das machen wir dann auch in den anderen Innenstadtbezirken, was da an Potenzial möglich wäre, sind wahrscheinlich, also ist jetzt eine Schätzung, ne, aber 100.000, 150.000 Wohnungen allein innerhalb des S-Bahn-Rings wahrscheinlich. Alleine, wenn man wirklich alle Potenziale nutzt, die wir da haben. Und insofern denke ich, es lohnt einfach wirklich, da breit drauf zu schauen und sich nicht auf eine Maßnahme zu versteifen.
Okay, das heißt, Sie würden auf jeden Fall, bevor Sie auch nur irgendeine neue Baufläche ausweisen, unbedingt gucken, wo man vorher verdichten kann, aufsetzen kann, Leerstand wieder befüllen kann und wirklich gucken, soweit es geht, mit dem bestehenden Wohnungsbestand auszukommen.
Also ich habe nicht gesagt, bevor wir eine neue Baufläche ausweisen, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Aber es sollte priorisiert werden mit dem bestehenden
Grund. Natürlich macht es keinen Sinn, jetzt diese Scheindebatte ums Tempelhofer Feld, während wir so viele bereits ausgewiesene Bauquartiere haben, führen wir da eine komplette Scheindebatte. Und da legen wir, das ist einfach das, wo wir sagen, wir müssen die Priorität drauflegen auf das, was schon da ist, das, was schnell umsetzbar ist, um den Menschen auch ein realistisches Ziel zu haben, um eben nicht wieder das Blaue vom Himmel runter zu versprechen, wie es gerade an so vielen Stellen passiert, was dann am Ende zu Frustration und auch Demokratieverdruss ja auch ein Stück weit führt, wenn man immer was versprochen bekommt, was am Ende nicht gehalten werden kann.
Hm. Wenn Sie sich jetzt dazu entschließen, wenn auch nur partiell zu enteignen, schreckt es dann nicht potenzielle neue Bauherren ab, die entweder neuen Wohnraum schaffen wollen oder eben das Dachgeschoss ausbauen wollen, weil sie sich halt im Endeffekt nicht sicher sein können, ob das, was sie dann schaffen, auch Bestand hat?
Also unser bezahlbares Mietengesetz, der Entwurf ist auch im Internet, ist nachzulesen, sagt sehr klar, was wir von Vermieterinnen und Vermietern erwarten. Und unser Ziel ist ja nicht, Leute zu enteignen. Unser Ziel ist guter, bezahlbarer Wohnraum für die Menschen. Und wenn ein Vermieter sich an Recht und Gesetz hält, dann ist alles in Ordnung. Wir gehen ja nicht durch die Stadt und sagen, ha, hier wollen wir enteignen, sondern wir wollen da Maßnahmen ergreifen, wo sie notwendig sind. Und insofern ist auch, wenn beispielsweise wir dieses bezahlbare Mietengesetz einführen könnten, haben beide Seiten, Vermieterinnen und Vermieter, genauso wie Mieterinnen und Mieter, haben dann eine Verlässlichkeit. Und ich glaube, die braucht es in dieser Stadt gerade, weil die ist im Moment nicht da.
Machen wir mal mit dem Thema Mobilität und Verkehr weiter. Ist ja für die Grünen vielleicht nochmal das zentralere Thema für die Verkehrswende in der Stadt. Anfang des Jahres gab es ja diese gescheiterte Initiative Berlin autofrei für autofreie Innenstädte. Besonders CDU, aber auch die AfD haben das ja genutzt, sich als die Parteien der Autofahrer zu positionieren. Das drückt die Grünen natürlich automatisch in die andere Richtung, nämlich als die Partei der Fahrradfahrer und der ÖPNV-Nutzer. Nehmen Sie diese Polarisierung an oder setzen Sie dem was entgegen?
Ich finde grundsätzlich bei Dingen, die alle Menschen in der Stadt betreffen, ja, wo es auch um Sicherheit geht, in eine reine Polarisierung und vor allem in so einen ideologischen Kulturkampf zu gehen, das finde ich nicht klug. Und die CDU macht das ja beispielsweise gerade bei diesen Pollern, ja, also ich finde diese rot-weißen Poller, das ist jetzt auch, also ich habe Kunst abgewählt in der Oberstufe, weil ich unfassbar schlecht war, dass die ästhetisch nicht schön sind, das sehe sogar ich, ja, keine Frage, aber die bringen Sicherheit und die Menschen in den Kiezen, da gibt es ja auch Zahlen zu, wollen das überwiegend, die Mehrheit der Menschen vor Ort sagt, ja, das ist richtig und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, dann, ich fahre auch Auto. Auch als Grüne fahre ich mal Auto. Ich nehme das in Kauf, wenn ich dafür weiß, dass die Kinder auch in Berlin-Mitte sicher zu Fuß und mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Da ist doch die Frage, worauf lege ich den Fokus? Und den Fokus legen wir da ganz klar auf die Sicherheit der schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen. Und insofern finde ich, an so einer Stelle in die Polarisierung zu gehen, wo es um die Sicherheit von Kindern geht, das finde ich falsch. Und gleichzeitig sagen wir natürlich, die Straße ist nur so und so breit und der Raum muss aufgeteilt werden. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir immer sagen, das Auto darf aber nichts abgeben müssen. Und ich habe es eben gesagt, ich fahre auch Auto, aber mir ist auch als Autofahrerin lieber, dass die Fahrradfahrenden einen eigenen Streifen haben, wo sie sicher fahren können, als dass ich als Autofahrer ständig mit denen in einen Konflikt gerate, weil das ja auch für mich im Zweifelsfall dann eine Gefahr darstellt. Also ich möchte keinen Fahrradfahrradtod fahren. Sicher nicht, ja. Und deswegen ist die Infrastruktur, auch eine sichere Infrastruktur für Fahrradfahrende, für beide Seiten besser. Und ich sage Ihnen auch, wenn wir sichere Fahrradinfrastruktur haben, das zeigt sich ja auch in anderen Städten, die ausgebaut haben, dann nimmt die Zahl der Radfahrenden massiv zu. Und das bedeutet, wir haben auch wieder weniger Autos auf der Straße. Das heißt, die, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, die haben dann auch freie Fahrt. Weil ganz ehrlich, im Moment mit dieser CDU-Politik, die wir gerade haben, stehen ja sogar die Autofahrer im Stau. Also das, und der Stau hat zugenommen unter der CDU-Regierung. Also es macht keinen Sinn, was da gerade für eine Verkehrspolitik gemacht wird. Wir wollen eine Verkehrspolitik, die das Klima schützt und die für Sicherheit sorgt.
Sie haben gerade gesagt, die Straße ist ja nur so und so breit und es muss Platz für alle sein. Man kann es natürlich auch versuchen, so aufzuteilen, dass sich die einzelnen Verkehrsteilnehmer möglichst nicht in die Quere kommen. Fällt Ihnen spontan irgendeine Straße ein? Das kann in Berlin-Mitte sein, das kann irgendwo anders sein, die Sie jetzt sofort gerne zu einer reinen Fahrradstraße machen würden?
Also ich glaube, da würde ich jetzt unseren Stadträtinnen im Zweifelsfall vorgreifen, die sich vor Ort jeweils viel, viel besser auskennen.
Dann vollkommen nichts anderes. Ist es grundsätzlich denkbar, dass mehr Straßen zu Fahrradstraßen?
Genau. Ich glaube, man muss wirklich sich vor Ort die Situation angucken. Man muss das mit den Anwohnenden oder den Gewerbetreibenden vor Ort besprechen. Auch da zeigt sich, ne, dass da, wo wenig Autoverkehr ist, das dem Gewerbe auch gut tut. Und gerade in einer Zeit, wo beispielsweise der Internethandel ja massiv zunimmt, ne, brauchen wir Einkaufsstraßen, die attraktiv sind. Und wenn ich mit meinen drei Kindern einkaufen gehe Und die ständig, die sind inzwischen so groß, dass ich sie normal nicht mehr an der Hand halte, ja. Aber die ständig irgendwie an der Hand ziehen muss, damit die nicht vor irgendein Auto laufen, dann ist das deutlich weniger attraktiv, als wenn die da laufen können. Ich komme aus Westdeutschland ursprünglich. Da sind diese Fußgängerzonen als Einkaufsstraßen sind Standard, ja. Und keiner würde das irgendwie in Frage stellen. Insofern glaube ich, man muss sich das immer einzeln genau vor Ort angucken. Aber natürlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass, also, oder machen andere Städte auch die Erfahrung, dass es Sinn macht, Innenstädte so umzubauen, dass die Aufenthaltsqualität steigt. Und dann sind sie einfach attraktiver.
Wie sieht es denn mit der Schiene aus? Was planen die Grünen da? Engere S-Bahn-Taktung, pünktlichere U-Bahn, vielleicht auch ein bisschen weniger Schienenersatzverkehr, einfach das. Die BVG und die S-Bahn wieder flüssiger laufen. Was sind da die grünen Rezepte, um das zu erreichen?
Wir haben ja in Berlin quasi, ich weiß nicht, ob den, aber mindestens einen der ältesten Fuhrparks, was die ÖPNV-Wagen, also die U-Bahn-Wagen und so weiter angeht, deutschlandweit. Ich weiß noch, als ich, wie gesagt, aus Westdeutschland, aus Frankfurt am Main, nach Berlin gekommen bin, dass mir aufgefallen ist, wie krass laut die U-Bahn hier ist. Ja, und das liegt natürlich daran, dass diese Wagen teilweise einfach uralt sind. Ja, und das ist was, wo wir auch in der Zeit, als wir in der Regierung waren, gesagt haben, wir brauchen neuere U-Bahn-Wagen, haben damals viele U-Bahn-Wagen bestellt. Und das ist eben was, wenn ich einen U-Bahn-Wagen bestelle, dann ist das nicht so, dass der morgen da ist, sondern das dauert viele Jahre. Wir haben das damals in der Regierung gemacht. Die jetzige Regierung hat das nicht weitergetrieben. Die haben nicht neu bestellt. So, und da einfach zu schauen, dass wir da langfristig wirklich und eben auch da wieder nicht ideologiegetrieben, sondern für die Sicherheit und das sichere Ankommen von A nach B für die Menschen was machen, das finde ich total wichtig. Und deswegen, ja, wir brauchen einen modernen Fuhrpark. Wir müssen da in die Instandhaltung der Wagen und auch der Schiene investieren. Das ist gar keine Frage. Und deswegen halten wir es für falsch, 10 neue U-Bahn-Linien zu versprechen. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Es wird das Blaue vom Himmel runter versprochen. Bevor ich 10 neue U-Bahn-Linien baue, muss ich doch erstmal das instandhalten, was wir haben. Damit da zuverlässig der ÖPNV fließen kann, bei der S-Bahn, bei der U-Bahn. Gerne die Tram ausbauen, das ist gar keine Frage, ne? Auch die Bustakte verdichten. Unter der letzten rot-rot-grünen Regierung haben wir das geschafft, dass viele Bustakte verdichtet wurden. Und als jemand, der am Stadtrand wohnt, weiß ich, was das bedeutet, ob ich irgendwie vorher zu Hause gucken muss und denke, ah nee, der Bus kommt erst in einer halben Stunde, ich brauche gar nicht loslaufen. Oder ob ich halt einfach zur Haltestelle laufen kann, weil der Bus kommt alle 10 Minuten. Das macht einen Unterschied für die Menschen vor Ort und das macht den ÖPNV attraktiver.
Gehen wir mal zu einem vielleicht verwandten Thema mit der Infrastruktur, dem Thema Wirtschaft. Wie möchten die Grünen denn Berlin zu einem stärkeren Wirtschafts- und Innovationsstandort machen? Haben Sie da Branchen identifiziert, die Berlin die nächsten 10 Jahre wirtschaftlich weiter nach vorne bringen sollen?
Auch da ist es ein Bündel an Maßnahmen, was es braucht, weil wir ja auch eine ganz, also Wirtschaft ist ja, man sagt immer die Wirtschaft, aber das ist ja ein so breites Feld. Ja, wir haben beispielsweise die kleinen Gewerbetreibenden, ne? Der Schlosser in Berlin-Mitte beispielsweise, der hat ganz andere Herausforderungen als ein produzierendes Gewerbe oder als ein kleines Start-up. Und da müssen wir einfach passgenau schauen, wenn wir bei dem Schlosser in Mitte bleiben, was beispielsweise die Grundsteuer, wenn der dieselbe Grundsteuer zahlen muss für diese massiv angestiegenen Grundstückspreise in Berlin-Mitte, was da in Wohnvierteln und so gezahlt werden muss, dann macht den das einfach, das bringt den finanziell in den Ruin zum Teil. Das heißt, da zum Beispiel zu schauen, okay, was brauchen die Leute eigentlich, damit das Kleingewerbe vor Ort wirklich erhalten werden kann, weil die Leute drauf angewiesen sind. Und wenn der Schlosser in Berlin-Mitte da ist, der beispielsweise auch für Baustellen im Umfeld wieder zuliefert und so weiter, dann können auch andere Gewerbe besser funktionieren. Das hängt jetzt sicher nicht nur an dem einen Schlosser, aber das als ein Beispiel. Aber wir haben ja auch ganz viele andere Gewerbezweige. Ne? Wir sind in Berlin, wir wollen wieder Startup-Hauptstadt werden. Da zu schauen, was brauchen die eigentlich? Bürokratie abbauen, ja, das ist auch so ein Riesenwort. Das bedeutet unheimlich viel, aber ich sage Ihnen, also was wir bei der Digitalisierung in Deutschland, aber auch in Berlin hinten dran hängen, teilweise, nicht in allen Bereichen, aber teilweise, da könnte man noch so viel machen, um es Menschen auch attraktiver zu machen. Da hängt einiges auch an der Bundesgesetzgebung. wir sind ja in Berlin nicht nur innerhalb in Deutschland im Wettbewerb mit anderen Städten attraktiv zu sein zur Ansiedlung, sondern europaweit. Und da muss sich ja auch die Bundesregierung einiges tun, was Entbürokratisierung angeht, aber wir können in Berlin auch was tun. Und gleichzeitig sage ich Ihnen aber auch, die Unternehmen, die überlegen, ob sie sich hier ansiedeln, für die ist das hier attraktiv, weil ihre ArbeitnehmerInnen auch hierher kommen wollen, weil die Kultur in Berlin nach wie vor anziehend ist, dann müssen wir dieses Kulturangebot aber auch erhalten. Und die Menschen, die kommen, die brauchen Wohnraum. Also auch das ist ja wieder, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir müssen diese Stadt insgesamt besser zum Funktionieren bringen, dann ist es auch für die Wirtschaft attraktiv. Und wir haben gerade in den Bereichen, ne, auch wissenschaftliche Ausgründungen aus den Unis und so weiter, da haben wir so, so viel Potenzial. Bei Startups haben wir so viel Potenzial. Und das müssen wir heben, indem wir einfach die Bedingungen attraktiver machen.
Die Grünen sind ja dort besonders stark, ich nenne jetzt mal Baden-Württemberg oder auch Nordrhein-Westfalen, wo die Landesverbände es schaffen, Ökonomie und Ökologie, Wirtschaft und Klima zusammenzudenken. Ist diese Denke bei den Grünen in Berlin auch schon so in gleichem Maße? Also ich meine, es unterscheidet jetzt den Landesverband viel von Baden-Württemberg, aber ist es im Berliner Landesverband auch schon angekommen, dass man das stärker zusammendenken muss?
Natürlich, das ist ja überhaupt keine Frage. Natürlich hat ein Landesverband wie Baden-Württemberg andere Herausforderungen als Berlin. Aber klar, Ökonomie und Ökologie gehören zusammen, das ist überhaupt keine Frage. Wenn wir uns anschauen, wie können wir Klimaschutz voranbringen, können wir das überhaupt nicht ohne Innovation. Ich meine, Solaranlagen, die sind jetzt nicht gestern erfunden worden, aber wir haben in Berlin oder in Deutschland insgesamt waren wir da mal richtig gut und inzwischen werden die Dinger halt in China produziert, weil Deutschland auch die Förderung zurückgefahren hat und so weiter. Also da zu sein, und das trifft ja auch die Firmen, die Dinger hier hergestellt haben. Also da als Regierung zu sagen, wir müssen Zukunftstechnologien fördern für den Klimaschutz, das ist unerlässlich und das passiert weder auf Landesebene unter Schwarz-Rot noch auf Bundesebene unter Schwarz-Rot gerade. Und natürlich braucht es da Grün, um in die Zukunftstechnologien zu investieren und um die Wirtschaft damit auch fit für die Zukunft zu machen.
Sie haben gerade schon die ausbleibenden Investitionen in Zukunftstechnologien angesprochen. Was macht der aktuelle Senat denn noch falsch in der Klimapolitik aus grüner Perspektive?
Ich darf wahrscheinlich nicht einfach alles sagen, aber
die drei schlimmsten Dinge.
Also, ich möchte es mal an dem Beispiel Torstraße, ja, wo sie auf die Idee kommen, 60 Jahre alte Bäume zu fällen, um noch eine Autospur zu. Also, warum? Ja, statt zu sagen, so, wir schauen hier einmal ganzheitlich auf das, was hier gebraucht wird. Also alte Bäume fällen, um irgendwie den Verkehr flüssiger zu machen, sorry, sowas geht nicht. Das ist einfach, und da können Sie auch 20 Bäume irgendwo am Stadtrand nochmal neu pflanzen als Ausgleichsmaßnahme. Das ersetzt keinen 60 Jahre alten Baum. Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, die haben in der Schule einfach nicht aufgepasst. Also das lernt man in Sachkunde in der Grundschule, wie das funktioniert mit dem CO2 und so weiter in dem Baum. Ja, wirklich, wirklich erschütternd, dass die CDU da lieber fällt, statt wirklich zu erhalten. Und das ist ja auch absurd, weil eine konservative Partei steht ja sonst fürs Erhalten. Also da wirklich, das macht mich wirklich fassungslos und das ist wieder diese reine Autoideologie. Und da gab es ja auch diesen Baumvolksentscheid, wo die CDU ja durch Gespräche mit denen dann irgendwie dahin gekommen ist, zu sagen, wir machen jetzt hier unser Klimaanpassungsgesetz und das ist alles schön und gut. Gekommen ist da am Ende noch nichts und sie finanzieren das nicht aus und sie stecken das Geld, was eigentlich für Klimaschutz vorgesehen ist, schieben sie dann wieder woanders hin. Und da wirklich einmal, und eigentlich wirklich wäre das doch was eine konservative Partei, die Schöpfung bewahren will, wenn ich das jetzt mal im CDU-Jargon sagen darf, die Schöpfung bewahren will, wie kann man dann so blind nur fürs Auto da sein? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht und da würde ich mir wirklich wünschen, dass die CDU vielleicht auch mal zu ihren Wurzeln zurückkommt.
Wir müssen auch noch über die Berliner Bildungspolitik sprechen. Die Hälfte der Berliner Grundschüler, ist ja so eine Zahl, die jetzt immer genannt wird, kann nicht ausreichend lesen und schreiben, wie es die Mindestanforderungen für das jeweilige Alter vorgeben. Was läuft denn so grundsätzlich falsch im Berliner Bildungssystem?
Also das Berliner Bildungssystem, und damit meine ich explizit nicht die Lehrkräfte, die wirklich eine mega Arbeit machen, auch die Erzieherinnen und Erzieher. Das Berliner Bildungssystem, so wie es gerade ist, ist einfach an seine Grenzen gekommen. Das funktioniert so nicht. Wir haben zu große Klassen in zu alten Schulen. Wir haben einen krassen Lehrkräftemangel. Ja. Und ich bin selber ausgebildete Lehrerin. Und ich sage Ihnen, die Bedingungen, unter denen ich gearbeitet habe, haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte in die Politik gehen. Weil so kann das nicht weitergehen. Wir haben in der Schule gar nicht die Zeit, auf das einzelne Kind zu gucken. Lehrkräfte machen das trotzdem natürlich, die sehen die einzelnen Kinder. Aber die Förderung, die einzelne Kinder brauchen, die kommt deshalb viel zu kurz, weil Lehrkräfte viel zu tun haben, auch viel zu viel an Organisationsarbeit nebenbei und so weiter. Die Klassen sind zu groß. Und wenn man dann abends total ausgebrannt nach Hause kommt und sein Bestes gegeben hat und trotzdem das Gefühl hat, es reicht nicht und es liegt immer noch was auf dem Schreibtisch, was man eigentlich noch machen müsste, dann kommt man irgendwann, also wie viele junge Lehrkräfte haben wieder hingeschmissen? Ja, daher kommt auch der Lehrkräftemangel. Und wenn man das dann die ganze Zeit so hört, dann werden auch nicht neue Leute in dieses System gehen und sagen, ja, dann werde ich Lehrer. Und deswegen möchte ich eigentlich, dass wir, und das ist so, Lehrer sein, Erzieherin sein in der Kita, das ist ein so großartiger Beruf. Das gibt einem so viel zurück. Aber wir müssen den Menschen die Bedingungen geben, dass sie da auch gesund und gut arbeiten können. Und wenn das so ist, dann ist auch die Möglichkeit, wirklich gezielt auf die Schülerinnen und Schüler zu gucken, die zu unterstützen und dann eben auch zielgenau auf die Leistung zu gucken, zu schauen, okay, woran hapert es denn jetzt hier bei der Lesefähigkeit? Und da sage ich Ihnen auch, da müssen wir auch viel früher ansetzen. Da hilft es nicht, dann in der Schule zu sagen, so jetzt, hier musst du aber noch fünf Übungen und da noch zusätzlich und am besten noch einen Ferienkurs oder so. Sondern wir müssen viel, viel früher ansetzen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir die Kita verschulen sollen, aber wir müssen auch in den Kitas Bedingungen schaffen, dass die Kinder gut gefördert werden können. Und wir haben ja im Moment die Situation, dass die Kinderzahlen zurückgehen. Das ist extrem schade und wir müssen als Gesellschaft mehr dafür tun, dass Leute auch wieder Lust haben, Kinder zu bekommen. Ne? Friedrich Merz, vielleicht mal Elterngeld oder so. Aber wenn wir diese Bedingungen nicht schaffen, dann haben wir im Moment leider die Situation, dass die Kinderzahlen zurückgehen. Das gibt uns ja aber eine Chance in der Kita. Es gibt uns die Chance, den Standard, wie er jetzt ist, also das Personal in der Kita zu halten und damit dafür zu sorgen, dass die Gruppen kleiner werden, dass mehr gezielte Förderung da sein kann. Und das wäre ehrlicherweise mein persönlicher Traum, gleichzeitig mehr Zeit für die Familie da ist. Weil Bildung beginnt in der Familie. Das erste Jahr macht so viel bei einem Kind. Und die allermeisten Kinder gehen in Berlin ab dem ersten Jahr oder ein bisschen später in die Kita. Das heißt, wenn wir dieses erste Jahr auch ins Blick nehmen und in den Blick nehmen und Eltern da frühzeitig Angebote machen, wie sie ihre Kinder unterstützen können, das würde auch unheimlich viel bringen. Weil, also ich habe wirklich mit so vielen Eltern zusammengearbeitet, auch ich habe viele Jahre ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen auch aus sehr herausfordernden Verhältnissen gearbeitet. Und die Eltern, die mir da begegnet sind, die haben noch nicht Kinder bekommen und gesagt, oh ja, jetzt mache ich mal alles, dass meinem Kind schlecht geht, dass es in der Schule nicht klarkommt. Nein, die tun ihr Bestes, aber die haben halt teilweise einfach selber Herausforderungen. Und das müssen wir doch durchbrechen. Wir müssen da ansetzen, die Eltern unterstützen dabei, ihren Kindern das Beste zu ermöglichen. Und deswegen beispielsweise auch in Kitas schon zu sagen, wir machen hier Kita-Sozialarbeit, wir machen Familienzentren angekoppelt an die Kita, weil da sind die Eltern und da haben die Erzieherinnen und Erzieher, die haben einen Zugang. Dann brauchen sie aber auch dafür wieder Zeit. So, und das bedeutet, am Ende des Tages, da muss man eine Priorität in der politischen Arbeit drauflegen, dass wir wirklich Kinder und Familien die Priorität einräumen, die sie haben, damit wir wirklich alle Potenziale, die wir bei Kindern sehen, auch wirklich heben können.
Das heißt, wenn Sie jetzt die Betonung sehr stark auch auf die frühkindliche Bildung und die Kita legen, höre ich raus, ein verpflichtendes Kita-Jahr vor der Einschulung sollte dann schon angedacht werden, dass man auf jeden Fall alle mitnehmen kann und niemand durchs Raster fällt?
Also wenn Sie sich mal anschauen, wie viele Kinder in Berlin in die Kita gehen im letzten Jahr vor der Einschulung, da sind wir nahezu bei 100%. Das ist nicht das Problem, das ist eine Scheindebatte. Die Frage, und wir haben ja Sprachtests auch schon früher. Und Hamburg hat beispielsweise sehr gute Erfahrungen damit gemacht, im Anschluss an diese Sprachtests dann eben auch wirklich nachzufassen. Und eigentlich haben wir diese gesetzliche Grundlage, um das in Berlin zu tun, auch. Aber es wird nicht in dem Maß umgesetzt. Also wenn ich feststelle, bei einem Kind, 3,5, 4, 4,5 Jahre alt, da ist Sprachförderbedarf, dann muss das halt nicht nur festgestellt werden, sondern dann muss eine Konsequenz daraus folgen. Und da sind wir in Berlin einfach noch nicht gut genug und das müssen wir definitiv stärker machen, da wirklich dann eben auch die Kinder da abzuholen, wo sie sind und stärker zu unterstützen. Denn klar, wenn Kinder in die Schule kommen und nicht ausreichend Deutsch sprechen, dann haben die von Anfang an schlechtere Startbedingungen. Das ist so. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich, das trifft viele, viele Kinder, von denen man das teilweise auch gar nicht erwartet hätte. Also die Sprachförderung in der Kita, da geht es auch nicht nur um Kinder, die nicht muttersprachlich Deutsch sprechen, sondern es geht um ganz, ganz viele Kinder. Und da müssen wir auch da wieder Familien unterstützen und Möglichkeiten schaffen, dass Kinder zu Hause vorgelesen bekommen beispielsweise. Stiftung Lesen macht da seit vielen Jahren eine tolle Arbeit, dass sie deutlich machen, es ist so wichtig, dass in Familie vorgelesen wird. Und Eltern, mit denen ich gearbeitet habe, haben beispielsweise haben das gar nicht bewusst nicht gemacht, sondern vielen war einfach nicht klar, was für einen krass positiven Einfluss das hat. Und dann, also ich habe meinen Kindern immer vorgelesen, aber dann hatte ich irgendwie so eine Diskussion mit Stiftung Lesen und dann bin ich abends nach Hause gegangen und habe gedacht, okay, heute noch mal extra lange. Also es macht einfach so viel und das den Eltern auch deutlich zu machen und da zu unterstützen, das wäre so wichtig. Und deswegen finde ich ehrlich gesagt, das ist auch wieder eine Scheindebatte, ob wir jetzt ein Jahr verpflichtend in die Kita machen oder nicht. Holt die Kinder da ab, wo sie sind, unterstützt die Kinder, unterstützt die Eltern. Das ist das, wo wir den Fokus drauf legen müssen.
Wenn man sich jetzt eine Wahlkarte anschaut, nehmen wir die von 2023, dann sieht man ja schon relativ klar eine grüne Innenstadt und eher schwarze Außenbezirke. Jetzt haben Sie schon mehrfach gesagt in dem Podcast, dass Sie ja selber in einem Außenbezirk wohnen und da natürlich auch die Leute, die Sorgen und Nöte der Leute dort wahrnehmen. Trotzdem ist das ja jetzt nicht unbedingt der Ruf, den die Grünen haben, sondern die Grünen haben ja schon den Ruf, dass sie dann auch eher innenstadtzentriert Politik machen. Jetzt haben Sie nochmal ganz konkret die Möglichkeit, auf die Außenbezirke einzugehen und zu sagen, was die Grünen dann auch den Außenbezirken zu bieten haben.
Also ich kenne diese Karte, da muss man schon noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, weil am Ende des Tages haben wir trotzdem, wir haben in Steglitz-Zehlendorf, wir haben in Pankow, wir haben in Tempelhof-Schönesberg, alles Bezirke, die bis an den Stadtrand gehen, haben wir grüne BürgermeisterInnen, ja, weil wir dort vor Ort auch stark verwurzelt sind. Und natürlich kennen wir die Sorgen der Menschen in den Außenbezirken und deswegen versuchen wir auch da gezielt ein Angebot zu machen, weil ich sage Ihnen das ganz ehrlich, wenn ich einen Nachbarn habe, bei mir ist die nächste Bushaltestelle ist 800 Meter weit weg. So, viele Menschen in meiner Nachbarschaft sind älter. Wenn ein 80-jähriger Mensch mit Rollator bis zur nächsten Bushaltestelle 800 Meter hat, die er nicht mehr laufen kann, natürlich nimmt der das Auto. Und dann verdenke ich dem auch nicht, dass der Angst hat, wenn er gesagt bekommt von der CDU, die Grünen, die nehmen euch das Auto weg. Das machen wir doch gar nicht. So, aber wir wollen eine Alternative schaffen. Wir wollen nämlich, dass auch der 80-jährige Mensch, der im Zweifelsfall vielleicht sogar sagt, boah, ich fühle mich gar nicht mehr so sicher hinterm Steuer. Eigentlich würde ich gerne den ÖPNV nehmen, aber er ist einfach zu weit weg. Diesem 80-jährigen Menschen möchte ich die Freiheit zurückgeben, selber zu entscheiden, mit welchem Fortbewegungsmittel er sich fortbewegt. Und das bedeutet, wir brauchen eine Bustaktung, die funktioniert und die eng ist. Aber wir brauchen auch beispielsweise Rufbussysteme, dass der eben nicht 800 Meter bis zur Bushaltestelle laufen muss, wenn das für ihn zu weit ist. Also, und da eben anzusetzen und diese Alternativen zu schaffen, ich glaube, das sind Möglichkeiten, wo natürlich auch die Menschen am Stadtrand dann grün wählen können. Und viele, viele tun das ja auch schon. Aber es hilft natürlich nicht, wenn die CDU da immer Ängste schürt, statt für diese Menschen eine gute Alternative zu schaffen. Und da setzen wir an. Wir sagen, wir wollen eine Alternative für euch sein, die euch die Freiheit wieder zurückgibt, euch so zu bewegen, wie ihr das eigentlich möchtet.
Jetzt haben Sie die CDU direkt angesprochen. Die CDU regiert ja aktuell noch im schwarz-roten Senat.
der aber laut den Umfragen, die eigentlich das ganze Jahr über konstant waren, abgewählt ist. Also Schwarz-Rot hätte aktuell keine Mehrheit mehr. Anders als Rot-Rot-Grün und Schwarz-Rot-Grün, die beide eine rechnerische parlamentarische Mehrheit haben. Das ist für sie natürlich erstmal eine gute Nachricht, weil das heißt, die Grünen sind auf jeden Fall dabei. Also werden auf jeden Fall Teil des nächsten Senates sein, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist natürlich, wie der Senat aussehen wird. Und sie müssen sich jetzt natürlich entscheiden, regieren sie lieber mit den Linken oder lieber mit der CDU?
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir wollen, dass Klimaschutz eine Priorität bekommt. Wir wollen, dass Verkehrswende wieder eine Priorität wird für die Sicherheit von Fußgängerinnen, Radfahrenden, Kindern. Das sind unsere Prioritäten. Wir wollen, dass das Wohnen bezahlbar ist, aber die Menschen auch sich leisten können, die Wohnnebenkosten zu bezahlen, weil das eben erneuerbar und bezahlbar wird. Und wir wollen, dass die Demokratie in Berlin wirklich gesichert wird. Das heißt eben nicht immer weiter Dinge versprechen und Leute dann zu frustrieren, wenn man sie nicht einhält, sondern wirklich einen Weg aufzuzeigen, wie kann diese Stadt hier Schritt für Schritt wieder besser werden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn man die Parteiprogramme nebeneinander legt, ich glaube, dann sieht man relativ klar, wo da größere Überschneidungen sind. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich, ich gehe mit diesen Prioritäten in Koalitionsverhandlungen. Und dann schaue ich, mit wem können wir da eine Koalition bilden, die diese Inhalte voranbringt. Und wie gesagt, wer da programmatisch uns näher steht, ist klar. Aber am Ende des Tages entscheiden das die Wählerinnen und Wähler. Und wer grüne Inhalte möchte, wer Klimaschutz, wer Verkehrswende möchte, der muss am Ende grün wählen.
Die zweite Partei, die in beiden Rechenspielen ja auf jeden Fall auch dabei wäre, ist die SPD. Gibt es, es gab ja vor der Ampelregierung im Bund, gab es ja so Vorsondierungen zwischen Grünen und FDP, weil denen ja auch klar war, okay, wir müssen auf jeden Fall, also wir werden auf jeden Fall miteinander regieren und wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Gibt es da schon, also wahrscheinlich jetzt noch nicht, aber wird es da einen gewissen Austausch auch mit der SPD geben, um zu gucken, okay, wie können wir beide irgendwie, mit wem können wir beide am meisten erreichen?
Also wir sprechen sowohl vor als auch nach der Wahl mit allen demokratischen Parteien, das ist überhaupt keine Frage. Wir gucken, mit wem können wir die meisten grünen Inhalte umsetzen. Ich wiederhole mich, es tut mir leid. Und alles Weitere entscheiden die Bürgerinnen und Bürger und werden wir dann nach der Wahl schauen. Aber dass wir uns austauschen, dass wir uns mit anderen Demokratinnen austauschen, das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit.
Abschließende Frage. Es sieht ja aktuell ziemlich stark nach einem Zweikampf zwischen CDU und Linke aus. Aber natürlich sind die Grünen ja auch nicht komplett raus aus dem Rennen um Platz 1 mit Werner Graf. Steht ja immerhin auch noch ein Bürgermeisterkandidat für die Grünen auf dem Zettel. Warum wäre Werner Graf der beste Bürgermeister für Berlin und warum sollten die Berlinerinnen und Berliner in Scharen Grüne wählen, um ihn zum Bürgermeister zu machen?
Wir haben mit Werner Graf einen Bürgermeisterkandidaten, der wirklich zu dieser Stadt passt. Der hat sich sehr bewusst entschieden, hier in diese Stadt zu kommen, weil das eine Stadt ist, die zu seinem Lebensstil passt. Er ist ja jemand, der auch offen schwul lebt und sagt, diese Stadt war für mich eine Anziehung, weil auf dem bayerischen Dorf konnte ich nicht so leben, wie ich das hier in Berlin kann, in der Freiheit, die ich hier kann. Und ich habe das ja vorhin gesagt, wir müssen unsere Demokratie sichern und die steht gerade unter Druck und die Freiheit in dieser Stadt steht gerade unter Druck. Und da ist Werner Graf genau der Richtige, weil er eben persönlich weiß, was diese Freiheit wert ist. Und ja, es ist ein Rennen ums Rote Rathaus. Das ist im Moment noch lange nicht ausgemacht. Viele Wählerinnen und Wähler entscheiden in den nächsten Tagen und Wochen erst, wen sie wählen wollen. Und wir Grüne stehen für die Freiheit dieser Stadt. Werner Graf steht für die Freiheit dieser Stadt. Und ich kenne wirklich kaum jemanden, der mit so viel Herzblut für diese grünen Themen Klimaschutz, Verkehrswende, bezahlbares Wohnen, wer mit so viel Herzblut und Leidenschaft dafür kämpft wie Werner Graf. Und deswegen, ich glaube, diese Stadt hat jemanden verdient, der mit Leidenschaft für sie kämpft. Und deswegen glaube ich, Werner Graf ist der Richtige für diese Stadt.
Am 20. September sind die Wahlen. Am 21. September oder am 20. September um 18 Uhr sind wir schlauer. Ja, vielen Dank, liebe Nina Stahr, dass Sie heute bei mir waren und mir ein bisschen was zu den Programmatiken der Grünen erzählt haben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Politik und Kommunikation,
Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.